Und hier ist er unser Experte. Wir sind beim alten Spiel, beziehungsweise sogar bei der alten Spiele-Serie. Denn ich habe die Ehre, heute über die gesamte Ultima-Reihe zu reden mit Tobias Hübner. Hallo.
Hallo.
Tobias, du hast dich ja im Prinzip damit um einen Platz bemüht in unserem Spieleveteran-Podcast, ohne es zu wissen, weil du, glaube ich, auf meine Ausführungen zu Nox Arcaist in einer der Vorausgaben sehr nett und wissensreich reagiert hast, richtig?
Ja, richtig. Ich habe den Testbericht gelesen und du warst ja hin und weg von dem Spiel, genau wie ich. Und meine Geschichte mit Nox Arcaist ist, ich war in der Beta-Phase beteiligt. Das heißt, ich habe ja das Spiel in der sehr frühen Version schon kennengelernt und habe so den ganzen Entwicklungsprozess ein bisschen mit begleitet und fand es sehr toll, dass dir das Spiel so gut gefallen hat.
Ja, das muss man natürlich für alle Menschen sagen, und das ist die Mehrheit der Menschheit, fürchte ich, obwohl es uns beiden sehr gut gefällt. Nox Arcaist ist halt wirklich quasi eine Fortsetzung von Ultima 5 mit anderer Story oder zumindest eine spielmechanische Weiterentwicklung und wurde auf dem Apple II neu programmiert, also auf einem uralten System. Mhm. Da hat ein kleines Team namens 6502 Workshop, das ist der oder die Gattungsbezeichnung, die Typenbezeichnung für die CPU des Apple II gewesen, genau. Hat sich da jahrelang mit beschäftigt und es ist ein ganz fantastisches Spiel, um das es aber heute nicht gehen soll oder nur am Rande. Trotzdem wird mich schon interessieren, wie kommt man dazu? Du bist ja eigentlich Pädagoge.
Ja, genau.
Und du machst auch viel Basteleien, habe ich jetzt mitgekriegt. Du machst auch Videotrainings, wie man mit dem Raspberry Pi ganz lustige Sachen anstellen kann, also selbst programmierte und zusammengefertigte Joysticks mit Emulatoren drauf, solche Geschichten, auch viele lustige Sachen. Du machst es auch mit den Kindern, mit denen du quasi zu tun hast, quasi so richtig offiziell als Lehrprogramm, oder?
Genau, wir machen Workshops zum Programmieren und klar, alle Kinder stehen auf Computerspiele und dann kommt es natürlich immer relativ schnell dazu, eigene Computerspiele zu programmieren. Wie gesagt, wir bauen auch so eigene Controller, eigene Joysticks und lassen dann so Emulatoren laufen. Und ich bin vor einiger Zeit tatsächlich bei uns in der Schule auf so einen alten Apple II gestoßen, der eigentlich in den Müll sollte. Und ich habe nur das Apple-Zeichen gesagt, Moment, wir müssen mal gucken, ob der nicht noch funktioniert. Und seitdem beschäftige ich mich so ein bisschen mit dem Computer und habe dann auch relativ schnell gesehen, dass es die Ultima-Spiele dafür noch gibt. Oder dass das eigentlich so der Computer war, auf dem die Ultima-Spiele programmiert wurde. Und das war so ein bisschen auch der Anstoß für mein Interesse an Ultima. Ich habe dann auch angefangen, die ganzen Spiele mir im Original zu besorgen. Das hat ein paar Jahre gedauert, bis man die so zusammenbekommen hat. Ja, das ist erstmal, weil es einfach nur so eine Kuriosität für die Kinder auch, um zu sehen, ne, dass es, was konnte man früher auf so einem alten Computer eigentlich alles machen. Und da ist halt ein richtiges Hobby draus geworden. Ne? Das heißt, ich habe im Laufe der Zeit mir Spiele besorgt, habe gesehen, man kann selbst so Lego-Roboter schon programmieren mit dem Apple II. Also ich bin einfach immer total baff, was man mit dem Computer eigentlich alles so machen kann. Ne?
Ja, gerade der Apple II, es war ja auch ein Riesenkasten. Ja. Der war ja wirklich auf Erweiterungen ausgelegt, hatte auch hinten riesen viel Platz für Anschluss von irgendwelchen Sachen in die Ports.
Eigentlich der erste Computer, der so Erweiterungen hatte. Ne? Und auch der letzte Computer, der eigentlich so von einem Menschen eigentlich komplett designt und entworfen wurde. Also es gibt viele, viele Sachen, die diesen Computer so besonders machen.
Ja, dieser Mensch, der taucht ja, um da kurz einen Bogen zu schlagen, sogar im eben erwähnten Nox Arcaist auf, in einer Sequenz, die ich auch schon gespielt habe, wo du unter anderem eben den Steve Wozniak und die, ja, so die ganzen Apple II-Größen natürlich auch.
John Romero von id Software und so, genau. Mit den ganzen alten Veteranen.
John Romero, auch Richard Garriott triffst und so. Also das ist schon ganz lustig, so diese doppelte Hommage an Ultima und an den Apple II. Du hast aber auch, hast du mir verraten, dich im Prinzip verdient gemacht um die Hardcore-Ultima-Fanszene, als nämlich eines Tages auf eBay eine Ultima 3-Version für den Apple II dir geholt hast. Und das war dann einerseits eine Version, wo das Hintbook zu Ultima 3
richtig,
dabei
war. Richtig, das ultra-rare, rote Hintbook von Ultima 3.
Genau, wo man die Exotic Weapons findet und diese Sachen. oder wo die Stadt Dorn auftaucht, die ja nur auftaucht, wenn beide Monde in Konjunktion, ich glaube, Neumond zeigen, dann erscheint diese Stadt auf der Weltkarte, was eine ultra coole Idee war übrigens, in Ultima 3. Aber du hast dann noch eine weitere Diskette drin gefunden bei deinem eBay-Schnäppchen. Und da stand Ultimor drauf.
Genau, Ultimor. Und ich habe erstmal gedacht, also was, ne, ich habe das schon gesehen auf dem Bild, als damals die Auktion war, habe dann gegoogelt und geguckt, weil mir das selber auch keinen Begriff hat. Das war tatsächlich die allererste Erweiterung für ein Ultima-Spiel und eigentlich auch, also wenn man den Bogen ein bisschen weiterspannt, vielleicht überhaupt für ein Computerspiel, allerdings inoffiziell. Also das war keine Erweiterung, die jetzt von Origin oder Richard Garriott autorisiert wurde, sondern das war tatsächlich ein Programmierer, der sich sozusagen den Source Code angeguckt hat von Ultima, beziehungsweise das Ultima 3 hat ja, ne, wenn man es auf dem Apple spielt, sozusagen eine Hauptdiskette, die man reinsteckt und alle Spielerdaten werden auf so einer Player-Disk gespeichert. Und der hat diese Player-Disc so modifiziert, dass quasi eine andere Spielwelt erschaffen wurde. Und es gab dann verschiedene Szenarien in Ägypten und also ich glaube fünf Titel waren das insgesamt. Und es gab bislang immer nur einen, der irgendwie erhalten geblieben ist. Und ich habe jetzt tatsächlich den zweiten ausgegraben.
Genau, A World Divided war das, was schon bekannt war. Und dieses Egypt-Szenario, das hast du quasi aufgespürt.
Genau, das Ägypten-Szenario, das war sozusagen das, was ich dann noch mit beigesteuert habe. Und ja, es ist bis hin zu Richard Garriott auf positives Feedback gestoßen, ja, weil es tatsächlich einfach niemand mehr hatte. Also das gilt als verloren, diese Erweiterung, auch die anderen Titel. Und es war tatsächlich ein interessantes Gefühl, halt so ein Spiel zu spielen, was halt seit wahrscheinlich 30 Jahren niemand mehr gespielt hat. Ne? Das war schon ganz interessant, ja.
Ja, die Ultima-Serie liegt uns am Herzen, uns beiden, auch einigen anderen. Dann gibt es Leute wie den Heinrich Lehner, die konnten die noch nie so richtig wertschätzen, befürchte ich. Das tut mir dann immer leid. Das ist so müssen sich Scientology-Mitglieder fühlen, wenn die armen Narren da draußen nicht verstehen, was beim eigenen Kult so toll ist. Genau. Aber wie ist denn das bei dir? Was macht dich denn, jetzt abgesehen von dieser ganzen schönen Verkettung mit Apple II und so weiter, was macht dich denn an der klassischen Ultima-Serie?
Ja, also ein Teil der Faszination ist sicherlich auch Richard Garriott, also der Kopf hinter diesen Ultima-Teilen. Und ja, wenn man so sieht, dass irgendwie in Ultima 1 man schon in den Weltraum fliegen kann und Richard Garriott dann ja tatsächlich auch selber in den Weltraum geflogen ist.
Also wie sein Vater, der bekanntlich, der Owen Garriott, der ja NASA-Astronaut war.
Richtig.
Ja, das sind schon lustige Sachen. Ja.
Genau, der Garriott ist ja da auch aufgewacht, hat als Kind schon gesagt, er will in den Weltraum fliegen, aber konnte dann eigentlich nicht, weil er irgendwie, ich glaube, er konnte nicht richtig gucken und
irgendwie
zu viel.
Naja. Also diese Vielfalt macht dich an quasi oder hat dich fasziniert?
Ja, und auch, also jetzt kommt vielleicht auch so ein bisschen wieder der Pädagoge durch, aber es ist für mich eigentlich so die wichtigste Computerspielserie überhaupt. Also weil man auf der einen Seite diese technische Entwicklung nachvollziehen kann, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen der Wandel der Industrie. Ne? Also die Ultima-Serie hat auch ein relativ unrühmliches Ende gefunden mit den Teilen 8 und 9.
Also ein gewisser Jörg Langer hat beide Teile hoch bewertet, erst bei PC Player und dann bei GameStar. Also der kann sich doch nicht getäuscht haben.
Ja, da kommen wir ja noch zu der Abrechnung. Nein, also das finde ich einfach so faszinierend. Das ist einfach auch so ein Spiegel der gesamten Games-Industrie, auch das, dass es dann von EA gekauft wurde und so ein bisschen runtergewirtschaftet wurde. Es ist einfach so repräsentativ für das Computerspiel-Genre. Also es ist für mich so die interessanteste Spieleserie, die es gibt.
Ja, und dann gab es ja auch noch einige Spin-Offs oder Serien mit selben Namen, die auch viel bewegt haben. Da kommen wir später noch dazu. Ich kann nur ganz kurz sagen, mich hat tatsächlich fasziniert an Ultima. Bei mir war Ultima 3 das erste übrigens. Und das war auf dem C64 und heute weiß ich, dass da nur eine Emulation des Apple II Programmcodes lief, weswegen die wirklich unglaublich viel Geduld erfordert hat, aber das hat mir damals nichts ausgemacht, man kannte es ja nicht besser und einfach da diese Party dir zu zimmern und dann in einer großen offenen Welt unterwegs zu sein, die Taktikkämpfe, das alles hat mich fasziniert und im Prinzip hat sich das ja dann mit jedem Spiel gesteigert. Ja, aber das ist nicht mein Lieblings-Ultima, da kommen wir auch noch dazu, da gab es dann schon auch andere, aber natürlich stimme ich dazu, dass zumindest Ultima 8, also wirklich das hässliche schwarze Endlein dann war Ultima 9, muss ich sagen, war in gewisser Weise auch bahnbrechend und wegweisend. Und auf der anderen Seite oder auf einer anderen Seite war es natürlich auch ein unfertiges Machwerk, das so nicht hätte veröffentlicht werden dürfen. Naja, mal sehen, was du dann nachher so noch zu berichten weißt. Aber fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Lord British, den du schon genannt hast, das ist nämlich das Synonym oder das selbstgewählte Alter Ego von Richard Garriott. Und das ist ja auch immer ganz lustig gewesen, wenn man ihn dann trifft. Er läuft ja bis heute noch mit so einem kleinen, wie nennt man denn das, so einem Entenschwänzchen hinten rum an seinen übrigens auch sehr schütter werdenden blonden Haaren.
Das einerseits und seine Kette, die er sich selber gemacht hat.
Ja, genau. Mit der, und die Kette mit dem Angstsymbol, oder ist es die Schlange?
Die Schlange.
Die Silver Serpent, genau.
Genau.
Und also der hat das schon immer gelebt. Der hat dann ja auch solche Haunted Houses gemacht, alle 2 Jahre in seinem damaligen Haus in Austin. Ich hatte da, ich glaube sogar 94, das große Glück, dabei sein zu dürfen bei so einem Haunted House. Das muss man sich vorstellen, aus so einer Mischung aus Pyrotechnik, Laienschauspieltruppe und ja, so ein bisschen Geisterbahn. Und da hat er quasi in seinem eh schon relativ versponnenen Haus mit so Geheimgängen und was weiß ich allem, hat er dann halt noch so Sachen aufgebaut und Schauspieler reingesetzt. Und da hat man dann quasi im Auftrag von Lord British eine Mini-Quest halt gemacht. Also wirklich hochinteressant. Und ich weiß
nur ganz kurz dazu, es ist jetzt so eine Ultima, eine Buchreihe, muss man fast schon sagen, also 2 Bände Through the Moon Gate, also so die Geschichte von Ultima und Richard Garriott, das habe ich gerade mir mal zu Gemüte geführt, die beiden Bände. Da fand ich es ganz interessant, dass die Mitarbeiter bei Origin eigentlich gar nicht viel verdient haben. Also es gab so eine, so eine Obergrenze so bei $30,000, da ist eigentlich so keiner drüber gekommen. Und dass die Mitarbeiter eigentlich gesagt haben, also so ein Hauptgrund eigentlich bei Origin zu bleiben, waren halt immer diese Partys von Richard Garriott. Seine Geburtstagsparty am 4. Juli und diese Haunted-House-Sachen.
Du, ich weiß noch, wie wir damals mit der gesammelten Journalistenschar, die da aus der ganzen Welt zusammengekarrt wurde, wie wir da im Bus saßen und wirklich an so einer kilometerlangen Warteschlange von Leuten, die irgendwo anders geparkt hatten und sich dann diesen Hügel hochschlängelte zu seinem Haus, fuhren wir natürlich als privilegierte Super-Vips fuhren wir vorbei und so. Aber es war eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wie ungeheuer charismatisch dieser Richard Garriott war und auch noch ist. Und wie er sich quasi von Anfang an mit seinem Spiel oder mit seiner Spieleserie quasi so ein bisschen verbunden hat über dieses Lord British Pseudonym. Und das wurde ihm wohl von Kommilitonen verliehen, weil die der Meinung waren, als er da zum ersten Semester da einzog in die WG.
Er hätte so einen britischen Akzent, ne?
Genau, wie so ein Engländer klänge. Und darum war er der Lord British. Und das hat er dann wohl in Rollenspielrunden, also Pen-and-Paper-Runden, benutzt. Und das tauchte dann halt auch im eigentlichen Vorläufer der Ultima-Serie auf. Wir wollen es nicht zu kompliziert machen. Er hat vorher auch noch eine Reihe von D&D nannte er das Spielen auf solchen, ja, letzten Endes.
Es wird immer Teletype genannt. Das ist ein Fernschreiber. Ja, genau. Wie übersetzt man es am besten ins Deutsche?
Wahrscheinlich Fernschreiber, ja.
Ja.
Aber das erste Spiel, das er dann wirklich programmiert hat und das dann mehr aus Zufall veröffentlicht wurde, das war Acalabeth. Und ich weiß nicht, ob du das jemals gespielt hast, Tobias.
Ich habe es mal gespielt, also aus Neugierde auf dem Apple II. Und ja, also es ist ein, ja, also auf der einen Seite ein sehr rudimentäres Spiel. Ne? Also es sind viele, viele Dinge, die man so mit Ultima verbindet, noch nicht drin. Aber es war dann letztendlich die Vorlage für Ultima 1.
Das Acalabeth hatte eine Sache schon, die damals also technisch wegweisend war. Denn schon Acalabeth hatte 3D-Dungeons.
Ja.
Gut, die waren hässlich wie die Nacht, bestanden nur aus ein paar einzelnen Strichen. Und man musste immer rätseln, ist das jetzt ein Skelett? Es könnte auch ein Kobold sein. Nein, es ist ein Dämon, weil die halt immer nur so Outlines
hatten. Ja, auch generell, die Navigation ist nicht so einfach, dass man weiß, wie wenn man jetzt links und rechts dreht. Ist ein bisschen schwierig, ja. Aber ja, es stimmt. Also der Garriott hebt es ja auch immer hervor, dass er sagt, das war halt eigentlich das erste Spiel, was so eine Ego-Perspektive verwandt hat. Und es war zumindest interessant, so diese Vektorgrafik auch auf dem Apple II dann zu realisieren.
Also es war kein tolles Spiel, das muss man ehrlich sagen. Die Oberwelt war rudimentärst, Was mich an Ultimas eigentlich immer so fasziniert hat, waren diese wunderschönen, aus meiner Sicht, Oberwelten vor allem, weil ich die so wunderschön fand, die ja alle nur so mit umdefiniertem Zeichensatz, so aus Kacheln gebildet waren, aber auch mit schönen Animationen von Wasser und so weiter. Und das hatte das Akelabeth noch gar nicht, aber der Lord British tauchte darin schon auf. Das war nämlich ein Questgeber. Und das ganze Spiel bestand eigentlich nur darin, Monster zu töten. Wenn du zurückgekommen bist, hat er dir gesagt, und jetzt töte einen Gremlin. Dann bist du wieder in Dungeon, hast einen Gremlin irgendwann gefunden, hast du getötet, kommst zurück. Und jetzt töte einen, was weiß ich. Und das war das ganze Spiel, höchst primitiv.
Es hat laut Angaben von Garriott 30.000 Exemplare verkauft, ne? Was halt einfach eine Wahnsinnsnummer ist für die damalige Zeit. Ne?
Sein Schnitt war wohl $5 pro verkauften Spiel. Das heißt, er hat mit einem Ding, das er eigentlich mehr zum Privatvergnügen gemacht hat, wo er selbst, da streiten sich die Quellen, entweder 8 oder 20 Kopien hergestellt hat, hat er auf einmal $150.000 verdient.
Ja, mehr als sein Vater, der Astronaut war.
Genau.
Ne?
Und dann kam Ultima 1. Das hatte ja im Prinzip 4 Kontinente, auf denen man noch sehr rudimentär rumgelaufen ist, aber es hatte auch schon so die Städte, auf die du dann draufgezogen bist und dann wurde eine andere Map geladen, dann konntest du da zu einem Händler laufen, alles noch sehr basic und es hatte eben die 3D-Dungeons wieder. Aber da war der Lord British auf einmal degradiert worden. Der war nicht mehr der Obermufti, der da alles bestimmt hat, sondern er war nur noch einer von 4 quasi Regionalherrschern. Und sein Kontinent, das weiß ich jetzt nicht mehr, hieß der schon Britannia oder hieß der Sosaria? Ich glaube,
Sosaria.
Sosaria.
Genau.
Und Sosaria taucht dann in Ultima 3 wieder als der Hauptkontinent auf, aber dann auch zum letzten Mal. Ja, das war also 1981 Ultima 1 und schon 1982 folgte dann Ultima 2. Und das ist so ein bisschen das, ja, nicht hässliche Endline, aber irgendwie so das Zelda 2 der Ultima-Serie. Also ein Spiel, das sich doch in vielerlei Hinsicht von allen anderen deutlich unterscheidet.
Ja, also es spielt auf der Erde plötzlich und es gibt ja so eine ziemlich komplizierte Zeitreisemechanik in dem Spiel. Das heißt, man kann durch einzelne Tore gehen und taucht dann irgendwo in irgendeiner anderen Zeit wieder auf. Es gab eine Stoffkarte, die dem Spiel beilag. Also ab Ultima 2 gibt es in jedem Ultima-Teil so eine Stoffkarte und da waren diese Zeittore auch schon eingezeichnet. Aber es war trotzdem sehr kompliziert.
Ja, und man konnte nicht nur in der Zeit reisen, da gab es, glaube ich, 5 Epochen, also die Erde in verschiedenen Zeitaltern, sondern man konnte sogar in den Weltraum fliegen. Das war also eine deutliche Inspiration der väterlichen und auch von Richard Garriott gepflegten Sternensucht. Es hatte sogar so eine Art 3D-Flugsimulator, aber alles, was man letzten Endes machen musste, war zu bestimmten Koordinaten zu fliegen, die man halt sich vorher erarbeiten musste. Und dann hat man, ich glaube, alle damals bekannten Planeten unseres Sonnensystems konnte man dann auch besuchen. Manche waren komplett leer, auf anderen gab es Quest-wichtige Dinge zu tun. Also das war schon ungewöhnlich, aber war es ein gutes Spiel, Tobias?
Leider nicht. Also es hört sich, auch wie du es gerade beschrieben hast, hört sich sehr interessant an. Ne? Man kann in den Weltraum und es ist so eine Mischung aus Fantasy und Science-Fiction. Aber es ist, es ist ein schlechtes Spiel. Also ich habe es tatsächlich komplett durchgespielt auf dem Apple II, aber es war mehr so, weil man dachte, jetzt hat man
also
angefangen.
So, es war Arbeit und historisches Interesse.
Und ohne eine Lösung hätte ich es auch nicht geschafft. Also es sind auch viele Dinge, wo man sagt, also es ist wirklich, das ist jetzt sehr weit hergeholt.
Es war auch spielmechanisch sehr fragwürdig. Zum Beispiel hattest du nach der ersten halben Stunde schon fast alle Gegnertypen des ganzen Spiels mal gesehen und tatsächlich, da weiß ich echt nicht, was den Garriott da geritten hat, bekommt man für das Töten von Gegnern, egal welcher das ist, ob er schwer ist oder leicht, eine zufällig ausgeloste einstellige Experience-Point-Belohnung. Also das ist derart erschreckend dämlich, dass ich mich wirklich frage, was da dahinter steckt.
Ja, und es gibt also tatsächlich auch viele Bugs einfach auch in dem Spiel. Also es kommt immer stark darauf an, welche Version man spielt. Also das ganze Spiel ist nochmal überarbeitet worden für die Ultima-Trilogie. Teil 1 bis 3 ist nochmal in so einer Compilation erschienen und da wurde tatsächlich die Apple II-Version nochmal überarbeitet. Also da ist dann auch die Tastaturbelegung so, wie man es kennt von den anderen Ultimas und es sind viele Bugs entfernt worden. Also man konnte, glaube ich, auch in der Originalversion ja, ist das Spiel, glaube ich, abgestürzt, wenn man irgendwie über diese maximale Anzahl von 9.999
Erfahrungspunkten gekommen ist.
Dann ist das Spiel, glaube ich, abgestürzt. Also es gab schon einige Fehler drin, ja.
Es gab trotzdem auch die ein oder andere gute Idee. Was ich zum Beispiel klasse fand, war, dass es halt mehrere, naja, sagen wir mal, Vehikel gab. Es gab Pferde, es gab Schiffe und es gab zum einzigen Mal in der ganzen Serie, es gab ein Flugzeug, das war relativ gefährlich, weil wenn man damit gegen Berge geflogen ist, was war nicht so gut. Auch das Landen fiel schwer. Man brauchte wirklich so eine Art Landebahn aus, glaube ich, 2 freien Feldern oder vielleicht hat auch 1 gereicht. Mhm. Aber das musste man halt auch erwischen, weil das blöde Ding bewegte sich halt dann einfach.
Und man braucht es, glaube ich, auch, um das Spiel zu beenden, das Flugzeug. Ich glaube, es wird gegen Ende des Spiels nochmal wichtig.
Genau. Mhm. Trotzdem vielleicht das schlechteste Ultima von allen. Aber auch ein Zeichen für etwas, was die Entwicklungsarbeit vom Garriott doch immer ausgezeichnet hat. Er hat es immer behauptet und ich glaube ihm das auch. Nämlich, dass er nach jedem Ultima den Source Code des letzten weggeworfen hat und dann neu angefangen hat. Und ich finde, das merkt man gerade bei den ersten Ultima sofort. Denn was dann schon ein Jahr später kam, 1983 mit Ultima 3, das war eine Weiterentwicklung in derart vielen Feldern. Das war ein derart viel besseres Spiel und glücklicherweise auch mein erstes Ultima, das ich gekauft und gespielt habe. Hätte ich mit Ultima 2 angefangen, weiß ich nicht, ob wir heute reden würden. Aber das war schon ganz erstaunlich, wie er sich da weiterentwickelt hat. Ganz kurz zu Ultima 3. Es ist die letzte Folge der dann erst nachträglich erfundenen Trilogie Age of Darkness. Um es kurz zu machen, man hat eigentlich in jedem der drei Teile hat man einen Bösewicht umgebracht. Erst war es der Zauberer Mondain in Ultima 1, dann war es die Zauberin Minak, seine Gespielin in Ultima 2. Und was haben die beiden da so gespielt miteinander? Das war dann in Ultima 3 der Gegner Exodus, wobei sich Exodus dann nicht als Mensch erwiesen hat, sondern als eine ganz komische Maschine.
Spoiler Alert, ja.
Genau, Spoiler Alert. Aber ja, auch da lustige Ideen. Also zum ersten Mal kämpfte man in Ultima 3 gegen den Boden. Also gegen den Fußboden sozusagen. Und solche Ideen.
Ja, also ist wohl aus Platzgründen. Es gab wohl kein Platz mehr für einen neuen Gegnertypen. Und da ist dann dem Garriott eingefallen, wir machen einfach den Boden zum Gegner.
Ja. Also Ultima 3 war für mich auch deswegen sowas Besonderes, weil das weiß ich noch wie heute, 83, da muss ich so 11 gewesen sein. Da kamen wir aus dem Urlaub zurück am Bodensee und ich hatte es geschafft, am letzten Abend beim Sprung über das kleine Zäunchen einer Minigolfanlage in Unterulingen oder wie der Ort heißt, keine Ahnung, die Pfahlbauten sind dort am Bodensee, weiß jeder, der schon mal dort war. Da bin ich drüber gesprungen, hab's geschafft, mir den linken Fuß zu schrotten, weil ich umgeknickt bin. Und dann waren noch 3 Wochen Sommerferien über und eigentlich ist das für einen 11-Jährigen die Katastrophe. Er kann nicht mehr raus, er kann nicht mehr ins Schwimmbad, er kann nicht mehr mit Freunden und so weiter. Aber als wir zurückkamen, und dann wurde noch die Oma aus dem Harz eingeflogen, um sich um mich zu kümmern. Und weil ich war wirklich stationär. Und damals hat man ja bei allem sofort eingegipst. Und hier, die nächsten 2 Jahre bewegst du den Fuß nicht mehr. Was heute nicht mehr so ganz der Fall ist, zum Glück. Aber als dann Oma ankam, also am zweiten Tag, nachdem wir da waren, kam die lange bestellte, importierte Ultima 3-Fassung. Und das hat mir halt die Sommerferien sowas von gerettet. Und darum habe ich das auch unglaublich intensiv und rund um die Uhr gespielt. Und das war einfach fantastisch.
Für eine ganze Stange Geld, ne? Für die Leute, die damals noch keine Computerspiele gekauft haben. Da waren 200 Mark weg, oder?
Ja, ich glaube nicht 200, aber ich glaube, es hat wirklich so 130, 140, 150 Mark gekostet. Vor allem, weil es dann auch ein Import war.
Ja.
Aber es war fantastisch. Ultima 3 hat mehrere Sachen eingeführt. Vielleicht nicht jede neu im gesamten Rollenspielgenre, aber doch einige auch dort und vor allem für die Serie. Es gab zum ersten Mal eine Party. Mhm. Man hat 4 Leute gesteuert, nicht nur einen. Es gab zum ersten Mal die Taktikkämpfe, die lange Zeit für Ultima standen. Und es gab was ganz Fantastisches, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen gespoilert, mit diesem Dorn, das man erstmal finden musste. Es gab Sichtlinien, also Wälder und Berge haben die Sicht beschränkt, da waren dann nur schwarze Kacheln auf dem Bildschirm. Mhm. Und das hat der Garriott wirklich sehr, sehr schlau genutzt, oder?
Absolut. In vielerlei Hinsicht ist es eigentlich so das erste richtige Ultima-Spiel. Ne? Interessanterweise auch das erste, was unter seiner eigenen Firma veröffentlicht wurde. 1983 wurde auch Origin gegründet. Also die Firma, ich glaube, sie wurde von, ich meine, der Vater war auch mit involviert, der Owen und der Robert, der Bruder. Man hat sich zusammengetan, weil ich glaube, er wurde für Ultima 2 auch irgendwann nicht mehr bezahlt.
Also ich glaube, er war bei Sierra Online im Vertrieb und war irgendwann nicht mehr glücklich, zumindest mit dem Schnitt, den er gemacht hat.
Genau, dann sind sie eben dazu übergegangen, ihre eigene Firma zu gründen. Ja, also viele Dinge, die in Ultima 3 zum ersten Mal auftauchen, auch allein von der Verpackung.
Ja genau, du hast ja auch alle im Original, in der Apple II-Version, da fiel einem ja auch noch was entgegen, wenn man die Schachtel aufgemacht hat. Das Zaubererbuch, das Priesterbuch, die eigentliche Anleitung und noch so ein Quick Reference Guide. Also da war schon einiges drin in der Packung.
Da war ordentlich was drin, ja.
Und die Stoffkarte natürlich.
Ja, genau, also sehr hübsche Handbücher auch. Und ja, alles noch selber verpackt, mehr oder weniger, glaube ich, in der Garage der Garriott-Familie. Dann springen wir 2 Jahre weiter. 1983 Ultima 3 erschien, jetzt 1985 Ultima 4, also so der erste große Meilenstein eigentlich der Ultima-Geschichte. Man sieht ihm auch die 2 Jahre Entwicklungszeit an. Also es ist, ja, würdest du sagen, man kann sagen, es ist das erste Open-World-Spiel, was es gibt?
Oh, interessante Einstufung. Gilt in gewisser Weise vielleicht auch schon für den Vorgänger und vielleicht auch für das ein oder andere SSI-Rollenspiel. Aber ja, kann man schon so sehen, weil man hatte wirklich eine Riesenwelt. Man hatte wieder die Dungeons, das darf man nicht vergessen. Es gab dann auch immer die 3D-Dungeons, die natürlich auch technisch ein bisschen zugelegt haben. Bei Ultima 3 zum Beispiel hatten sie immerhin ausgefüllte Wände. Das war ja schon mal ein Wahnsinnsfortschritt. Mhm. Bei Ultima 4 war was ganz Fantastisches. Da hat nämlich der Garrett die Idee gehabt, die noch mal etwas verschönerten Dungeons auch noch teilweise mit seinen 2D-Taktik-Screens zu kombinieren. Und man ist dann quasi manchmal in 2D-Räume gekommen, vor allem im großen Finale. Da gab es dann so ein richtiges 3x3 großes quasi Labyrinth im Labyrinth, wo er von der 3D-Darstellung in die Taktik-Bildschirme umgeschaltet hat. Aber die waren natürlich dann besonders und haben auch kleine Rätsel und so enthalten. Das fand ich eine ganz großartige Idee.
Und auch das erste Ultima, das die bekannten 8 Tugenden enthält. Ich meine, Ultima 3 hat ihm auch so ein bisschen den Vorwurf eingebracht. Also wir befinden uns in der Beginn der 80er, so die große Satanismus-Debatte rund um
Dungeons and Dragons und so.
Dungeons and Dragons. Die Eltern hatten Angst, dass ihre Kinder alle dem Teufel verfallen, indem sie die Rollenspiele spielen und so. Und Garrett hat sich dann bewusst halt gesagt, na gut, wir nehmen jetzt mal eine neue Thematik. Es geht nicht nur darum, irgendwie die Monster zu töten, sondern man muss der tugendhafte Avatar werden. Ne? Man muss die 8 Tugenden perfektionieren, um eben dieses Sinnbild des Guten zu werden letztendlich. Ne?
Das war einerseits doch so ein bisschen arg dogmatisch und war auch ein sehr enges Korsett. Also ich erinnere mich, wenn du aus dem Kampf geflohen bist, dann hast du dir sofort deinen Mut natürlich, deine Courage kaputt gemacht. Wenn du einem Bettler kein Geld gegeben hast, hast du keine Compassion bekommen. So war das halt mit dem Spiel verzahnt.
Und das war auch gemein, weil man es nicht wusste. Ne? Man weiß nicht.
Man wusste es ja lange Zeit nicht. Vor allem, wenn man es früh gespielt hat und noch keine Guides oder so kannte, dann konnte man nur ahnen, warum der Garrett, der einem da dann beim Übernachten am Lagerfeuer teilweise erschien und eben belobigt hat und so weiter, warum der einem so lange jetzt keine neue Level mehr gegeben hat. Also eine total ungewöhnliche, auch sehr komplizierte Aufgabe für den Spieler, aber schon wegweisend, oder? Das hatte bis dahin kein anderes Spiel auch nur ansatzweise so gemacht.
Absolut. Hast du es eigentlich durchgespielt ohne Lösung?
Oder? Ja, selbstverständlich.
Oh, das ist ja gerade gegen Ende. Ich habe, es wurde jetzt auch nochmal erwähnt in diesem Through the Moon Gate Buch, dass es am Ende eigentlich so ein Quest gab, wo es eigentlich letztendlich einen Fehler gab in der Programmierung oder einen Tippfehler, dass das Wort, das man eintippte, nicht bekannt war. Ist dir da was untergekommen?
Nee, überhaupt nicht. Es kann aber auch sein, weil ich das wiederum auf dem C64 gespielt habe.
Vielleicht war es in der späteren Version, ne?
Ich kann mich da an überhaupt kein Problem erinnern. Na, auf jeden Fall. Also, du hast schon einiges andere noch erwähnt. Zu Ultima 4 war dann quasi Beginn der zweiten Trilogie, wo es dann auch die ganzen Leute, Dupré und Chamino und Maria, diese ganzen ständigen Begleiter von da an gab und mit denen man auch erstmals reden konnte. Richtig, Tobias?
Genau. Also, in Ultima 4 gab es zum ersten Mal so ein richtiges Konversationssystem, was witzigerweise immer nur auf die ersten vier Buchstaben reagiert hat. Also was, ja, dann, genau, was danach kam.
Also hast du eingegeben Job, dann hast du erfahren, was für einen Job der hat.
Genau, das heißt, es konnte immer sein, dass in dem Gespräch ein Wort auftauchte und dieses Wort konnte man dann benutzen, um wieder neue Informationen zu bekommen, aber man wusste noch nicht genau, was es ist. Also die Worte waren nicht fett gedruckt oder so, man musste es dann ausprobieren. Ja.
Naja, also es gibt natürlich viel, viel im Detail zu erzählen, aber wir reden ja von der ganzen Serie. Darum gehen wir auch schon weiter zum nächsten Ultima. Und das, lieber Tobias, ist vielleicht mein absolutes Lieblings-Ultima. Und zwar Ultima 5 Warriors of Destiny. Das hat 3 Jahre gedauert, bis es kam. Und ich weiß auch noch, Anatol Locker hatte es für die Powerplay, glaube ich, oder eine Heavy Computer schon getestet auf Apple II. Und dann hat es ewig gedauert, bis es auf den C64 kam. Und ich hatte das so oft gelesen, diesen, glaube ich, 3-seitigen Testbericht. Ich konnte den wirklich auswendig, weil ich mich so auf dieses Spiel gefreut habe. Weil Ultima 5, du hast ja gerade schon gesagt, war Ultima 4 das erste Open-World-Spiel. Ich würde sagen, Ultima 5 war das. Denn Ultima 5 hatte zum ersten Mal so Geschichten wie einen Tagesablauf für die ganzen NPCs. Mhm. Also jeder Händler, der da irgendwo aufgetaucht ist im Spiel, der ist abends zur Kneipe gegangen, in sein Bettchen gegangen oder irgendwelche finsteren Typen sind mitternachts aufgestanden und zu irgendeinem Baumstumpf gegangen. Und wenn du dem gefolgt bist, das beobachtet hast, den hast weggehen lassen, dann bist du im Baumstumpf und hast da was Wichtiges gefunden. Und das war schon, das war jetzt in der Weltsimulation dann echt nochmal ein Stück weiter. Oder du konntest Fackeln aus den Wänden nehmen, die dort zur Beleuchtung eingesteckt waren und einfach selbst benutzen. Und da geht's dann auch langsam los mit diesem Brotbacken, was ja dann irgendwann so symptomatisch für die Detailverliebtheit, vor allem von Ultima 6 dann stand. Aber also das war so das erste Ultima, wo ich, glaube ich, echt das Gefühl hatte, das ist eine Welt, da bin ich auch und die dreht sich nicht komplett um mich.
Und das ist auch das wesentlich, ich sag jetzt mal, durchdachtere Spiel. Also man sieht im Spiel schon an, dass es nicht nur mehr von einer Person programmiert wurde, sondern dass ein ganzes Team dahinter steckt. Also bei Ultima 4 war es ja noch so, dass das eigentlich nur Richard Garriott selbst durchgespielt hat, bis als es veröffentlicht wurde. Und jetzt in Ultima 5 ist eben, ne, hast du schon gesagt, 3 Jahre lang hat ein größeres Team dran gearbeitet. Und ja, es ist eigentlich in jederlei Hinsicht besser als Ultima 4. Auch wenn man die Leute nach dem Lieblings-Ultima fragt, würden wahrscheinlich noch mehr sagen, dass 4 vielleicht mehr in Erinnerung geblieben ist durch diese Neuerung mit dem Tugendensystem, aber 5 ist eigentlich das bessere Spiel.
Weiß ich gar nicht. Also, solange niemand Ultima 8 sagt, ist ja alles gut. Oder Ultima 2. Aber hier kann man frei seine Meinung äußern, Tobias. Aber, also das Ultima 5 war schon echt ein Brocken und es ist halt nochmal weitergegangen. Bei Ultima 4 gab es dieses, ja, auch so ein bisschen, auch nervige, oh, der perfekte Held sozusagen. Und in Ultima 5 hat dann Garriott das so ein bisschen gebrochen wieder, weil auf einmal hat er seine Vorzeige-Fantasy-Märchenwelt Britannia, die es ja erst ab Ultima 4 gab, genommen und quasi verzerrt. Denn kurz zur Story, nachdem der Ultima 4 Held, der Avatar, also bei mir war das natürlich Arthos, wie heißt deiner?
Survival.
Sehr gut. Ja. Okay, also während je nach Paralleluniversum entweder Sir Survival oder der Sir Arthos die Avatar-Würde erreicht hat und damit natürlich diesem Land, das so ein bisschen ziellos vor sich hin vegetierte, ein leuchtendes Beispiel gegeben hat, ist dann in Ultima 5 der Lord British auf einmal verschwunden. Er ist nämlich bei einer Expedition in die neu entdeckte Unterwelt verloren gegangen. Und sein Statthalter, der Lord Blackthorn, der hat übernommen, hat den British suchen lassen, eigentlich ein lieber Mensch, aber sehr schnell hat er angefangen, diese Tugenden zu pervertieren in ihr Gegenteil. Und dann stellt sie im Laufe des Spiels heraus, sehr schnell auch eigentlich, dass er von 3 Shadow Lords beeinflusst wird und die stellen quasi die Antithese zu den 3 Grundtugenden Courage, Love und Truth da. Und das ist so fantastisch gemacht, weil diese Unterwelt, die gibt's halt dann wirklich und die liegt unter den Dungeons. Also wenn du die Dungeons, die in der Regel 8 Levels haben, gibt glaube ich auch kleinere, ganz nach unten gehst und dann eine Leiter findest nach unten, dann landest du in einer zweiten riesigen 2D-Kachelkarte, die so aus eigentlich fast nur Gebirge und Flüssen und Höhlen und so besteht, wo es auch neue Monstertypen gibt, wo man sich auch kaum bewegen kann, wenn man nicht die richtige Ausrüstung dabei hat. Also allein schon diese Idee ist so fantastisch, finde ich, quasi diese Parallelwelt einfach unten dran zu docken. Und dann gibt's diese Shadowlords auch wirklich. Die besuchen nämlich die 8 großen Städte. Es gibt auch Dörfer und so weiter und Keeps. Besuchen die je nach Mondstand. Und wenn du das Pech hast, in einer Stadt zu sein, wo gerade ein Shadowlord sein Unwesen treibt, dann verändert der die Bewohner dieser Stadt. Also der Shadowlord of Cowardice, da rennen die alle weg von dir, die Leute und so weiter. Es ist, finde ich, einfach fantastisch, was da alles drinsteckt in Ultima 5. So, jetzt habe ich es gesagt.
Ja, ist auch toll. Die Story beginnt ja damit, dass man diesen Magic Coin hat, der einen dann wieder in die Welt transportiert. Und der liegt auch tatsächlich in der Packung mit drin, ne?
Ja, ja, ja.
Ne, diese Münze mit den
Aber hatte nicht Ultima 4 schon den Moonstone?
Ultima 4 hatte den Ankh.
Ah, das hatte das Ankh, aber irgendwo lag auch ein Moonstone dabei.
Genau, in Ultima 6. Dieser Moonstone. Und das ist, also ich finde, gerade wenn man es jetzt auch mal nachträglich spielt, also vielleicht für die Zuhörer hast ja noch nicht gesagt, was ich für ein Jahrgang bin. Also ich bin 1980 geboren. Das heißt, mein erstes Ultima war Ultima Underworld, was ich gespielt habe. Und ich habe mir die Titel dann, wie gesagt, so im Nachhinein nochmal zu Gemüte geführt. Und ich muss sagen, ich finde das faszinierend, was diese Gegenstände, die in dieser Box liegen, nochmal so für eine Immersion erzeugen. Ne? Wenn man die dann sieht auf dem Bildschirm bei Ultima 6 oder jetzt bei Ultima 5, diese Coin, und man hat die dann tatsächlich in der Hand. Ne?
Auch die Stoffkarte oder auch diese schon erwähnten, doch sehr aufwendig gemachten, so Leder-Imitationen. Imitationspappe war das dann, so richtig ein bisschen eingebunden.
Ja.
Das hat einfach viel hergemacht.
Und das war wohl ein ziemlicher Kampf auch, der da geführt wurde, weil das natürlich alles vom Gewinn abging. Ne? Das heißt, jede zusätzliche Diskette, die damit in die Box gelegt wurde, jede
Münz. Das wurde ja immer mehr mit jedem Spiel, ja.
Genau, ne? das sind halt Dinge, die auch von Garriott gepusht wurden, weil er gesagt hat, er will halt dieses Erlebnis haben, obwohl er von anderen Leuten gesagt bekommen hat, dass es geht alles von unserem Gewinn ab, was wir mit diesem Spiel machen. Ne? Und das ist schon auch eine Besonderheit von den Ultima-Spielen. Ne? Also sie sind auch haptisch.
Ja gut, aber damit haben ja auch unter anderem die Infocom Adventures sehr gute Erfahrungen gemacht. Und es ist ja eigentlich wirklich traurig, das, was damals bei zumindest manchen Spieleserien einfach in der Packung lag, da kaufst du dir heute eine Collectors Box für, wenn dann überhaupt was Gescheites drin ist. Und die normalen Spiele sind ja nur noch ein Steam oder ein GOG-Code oder was auch immer. Aber naja. Ja, also Ultima 5 hat mich schwer beeindruckt und übrigens auch am Ende, wenn du da gewinnst, das war aber in allen Ultimas eigentlich so, am Ende stand immer und lass es Lord British wissen, dass du es durchgespielt hast, und bei Ultima 5 wurde dir aber auch noch genau angegeben, wie viele Tage du gebraucht hattest und hast so eine richtige kleine Urkunde am Schluss gehabt. Und die sollte man sich dann ausdrucken. Und ich habe das tatsächlich gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe, mit irgendeinem Screenshot-Programm auf dem C64 das auszudrucken. Aber ich habe das dann ausgedruckt und dann den Lord British geschickt nach Austin, Texas. Und da kam dann auch wirklich ein paar Wochen später, kam nochmal ein Schreiben von Lord British zurück, der mir gratuliert hat dafür, dass ich natürlich als Einziger auf der ganzen Welt das Spiel gelöst und Britannia gerettet hatte und den Lord British wieder eingesetzt hat.
Und vielleicht als kleiner Anreiz für alle, die das jetzt hören, er macht das bis heute. Wer mal auf seinen Twitter-Account guckt, das heißt, wenn man ihm diesen Screenshot heute schickt, kriegt man es also entweder den Tweet zurück, oder wenn man es tatsächlich auch per Post einschickt, kriegt man auch tatsächlich auch noch einen Brief zugeschickt. Also,
das ist ja super, das behauptet
er zumindest, macht er bis heute.
Ja, also, das wusste ich nicht, und das finde ich ganz großartig. Ja, dann kam 1990 Ultima 6, und das war im Prinzip das letzte dieser kachelbasierten Spiele, wo du also immer noch sehen konntest, das war zwar dann keine umdefinierte Zeichensatzgrafik mehr, aber es war halt immer noch ganz klar in Quadrate unterteilt. Aber Ultima 6, The False Prophet, war noch mal größer und du konntest noch mal mehr machen. Du konntest mit einer Maus durch winzige Gänge laufen oder Öffnungen, um in ein Haus zu kommen. Du konntest Brot backen. Du konntest so viel verschiedene Sachen machen. Und es hatte immer noch ein Taktikkampfsystem. Aber erstmals fand das nicht mehr, also erstmals seit Ultima 3, in so extra Bildschirmen statt, sondern direkt in der Karte. Mhm. Und das war eine Änderung, die hat mir misshakt. Wie siehst du denn das als quasi Spätgeborener, der das erst so im Nachhinein für sich entdeckt hat?
Ja, also wir sind jetzt 1990 und es fand ein Plattformwechsel statt. Also Origin bestand ja eigentlich aus Leuten, die eigentlich so Apple II-Liebhaber waren, ne? Und ja, die ersten fünf Teile wurden auf dem Apple entwickelt und jetzt halt der Plattformwechsel. Wir haben also so zur Einordnung, 1987 ist so der VGA-Standard eingeführt worden, 1989 so der erste Soundblaster, die Soundblaster-Card. Das heißt, wir haben jetzt eine ganz neue Plattform für die entwickelt worden, die Maussteuerung. Und ja, man sieht im Spiel halt, also heute ist das natürlich furchtbar umständlich alles, aber das war ja im Prinzip sehr durchdacht, ne, diese Maussteuerung. Und wie man, man konnte es halt zum ersten Mal spielen, eigentlich wirklich ohne die Tastatur zu bedienen. Also wir haben jetzt beim Wer die ersten fünf Ultima-Spiele jetzt noch nicht gespielt hat, eigentlich war die gesamte Tastatur belegt, oder?
Ja.
Es gab eigentlich keine Taste, die keine Funktion hatte.
Ich kann auch die Belegung heute noch, du musstest K für Climb drücken, weil nämlich C schon für, glaube ich, Cast belegt war und solche Späße.
Also wer das heute zum ersten Mal spielt, das ist tatsächlich, man ist 2-3 Stunden erstmal nur beschäftigt, überhaupt zu verstehen, wie das funktioniert, ne?
Ja, und dann hat die C64-Fassung auch noch jedes einzelne Kommando nachladen müssen, weil das irgendwie nicht in Speicher gepasst hat. Aber anyway, du sagst es schon, also jetzt auf einmal Maussteuerung, jetzt auf einmal PC als Lead-Plattform. Aber wie gesagt, mich persönlich hat es so ein bisschen gestört, dass quasi jetzt das Umschalten zwischen der Oberwelt und zwischen auch dem Betreten von Städten zum Beispiel, dass es das nicht mehr gab, sondern jetzt war alles auf einer Karte. Und das hat natürlich zu einer Karte geführt, das sah man dann auch auf der ziemlich hässlichen Stoffkarte, die beilag. Da war wirklich jeder Quadratmillimeter auf einmal benutzt.
Genau, die Spielwelt war halt auch nochmal viel größer, ne? Als bei den ersten fünf Teilen.
Ja, genau. Also die Welt musste aber auch größer sein, weil eben das, was bislang quasi ein ganz anderer Spielmodus war, nämlich Dungeons mit 8 Ebenen übereinander, das musste jetzt alles passen in zum Beispiel ein Gebirge. Also es war die Oberwelt, war größer geworden, aber dort musste im Prinzip all das reinpassen, was vorher auch in den Dungeons drin war. Und dadurch waren halt diese Gebirge dann quasi wie ein Schweizer Käse, wo sich dann noch Mäuse durchgebaggert haben, war völlig zerfressen durch Dungeon-Gänge, weil die mussten ja irgendwo hin. Und er hatte ja nur die Berge, um die unterzubringen, die Dungeons. Das fand ich auch eine etwas seltsame Designentscheidung. Zur Handlung, man sieht schon am False Prophet, Garriott hat quasi noch mal einen Schritt weiter sich emanzipiert von den eigenen D&D-Wurzeln. Erst der perfekte Held werden in Ultima 4, dann quasi die Perversion der Tugenden bekämpfen und wieder auf den rechten Weg zurückführen. Und jetzt auf einmal merkt man, dass das, was man in den Vorgängerspielen gemacht hat, vor allem in Ultima 4, als man den Codex of Ultimate Wisdom aus der Abyss gehoben hat, merkte man jetzt in Ultima 6, dass man damit eine Welt, von der man gar nichts ahnte, nämlich die Welt der Gargoyles, quasi zum Untergang verdammt hat. Und darum sind die bösen Dämonen, die es als Gegnertyp schon immer gab in Ultimas und die jetzt die Gargoyles sind, eine intelligente, humanoide Rasse mit Flügeln und die einem am Anfang von Ultima 6 quasi als böse Feinde, die einen opfern wollen, präsentiert werden. Und dann merkt man, Moment, ich bin für die ja total das, was ich nicht sein will. Ich bin der Antichrist für die, ich bin der Dämon, ich habe deren Welt kaputt gemacht. Und dann geht's im Prinzip im Spiel darum, neben vielen, vielen Nebenquests, das wieder gut zu machen und die Gargoyles und die Menschen zu versöhnen.
Also jedem, der es nicht kennt, würde ich empfehlen, sich einfach mal das Cover anzugucken von Ultima 6. Also für mich das beste Cover eigentlich von den Ultima-Spielen, weil man sieht halt diesen strahlenden Helden, der halt auf diesem, ja, die Gargoyles sehen ja auch nicht besonders nett aus, ne? So rote Teufelsfiguren mit Hörnern.
Ja, aber auch sein total überlegenes, arrogantes Lächeln. Das ist so richtig der, weiß ich nicht, Held gewordene Gutmensch, der wirklich glaubt, er ist es. Und in Wahrheit ist er eigentlich ein Vollidiot aus Sicht dieser anderen Zivilisation, ein Mörder, ein Massenmörder.
Auch hier schon, dass dieses gesamte System, was man sich vorher eigentlich erarbeitet hat, nochmal so auf den Kopf gestellt wird. Ne? Schon beim Wechsel von Ultima 4 zu 5 und jetzt nochmal bei 5 zu 6 und dann auch nochmal beim Wechsel von 6 zu 7.
Genau, da sind wir jetzt und damit im Jahr 1992. Und auch da gibt es dann nachträglich einen komischen Namen, Trilogy of Armageddon oder so, aber das ist alles Kokolores. Eigentlich stellen nach der zweiten Trilogie Age of Enlightenment von 4 bis 6, stellen dann noch die Ultima 7 Teile, es waren nämlich 2, so eine Gemeinsamkeit da, und Ultima 8 und 9 kann man eigentlich nicht mehr guten Gewissens da in irgendwas einordnen, aus verschiedenen Gründen. Aber kommen wir zu Ultima 7. Ich habe schon gesagt, Ultima 5, mein Lieblings-Ultima, aber direkt danach kommt Ultima 7 1 und Ultima 7 2. Wie ist es bei dir?
Genau, also das ist sicherlich so das Highlight. Das ist auch, also für mich war es auch das erste, ich habe gesagt, ich habe mit Ultima Underworld angefangen. Das ist, glaube ich, relativ zeitgleich erschienen mit Ultima 7. Ich meine, die sind beide 1992 erschienen. Also Ultima Underworld war so ein Spin-off nochmal von der Ultima-Serie.
Wo das spätere Looking Glass dran gearbeitet hatte, Dark Church und so weiter, genau.
Genau, also Ultima 7 war dann auch für mich dann so das zweite. Ich habe davor noch Ultima 6 gespielt. Hab dann mit Ultima 7 weitergemacht und ja, also es war jetzt auch nochmal so technologisch nochmal ein Riesensprung.
Das war Wahnsinn, oder?
Ich habe vielleicht nochmal eine ganz lustige Anekdote von Ultima 7. Es wurden wahnsinnig viele, also das hatte dann Origin auch fast so ein bisschen das Genick gebrochen und war dann auch so ein bisschen der Grund, warum es dann von EA oder sie sich dann Electronic Arts angeschlossen haben, dass einfach wahnsinnig viele Spiele zurückgegeben wurden. Also 12% der Spiele, die verkauft wurden, habe ich jetzt in diesem Through the Moon Gate Buch gelesen, wurden wieder zurückgegeben, weil die Leute es nicht geschafft haben, das Spiel zum Laufen zu kriegen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe auch eine Weile gebraucht, um mir meine Boot-Diskette so weit zu kriegen, dass man irgendwie genügend freien Speicher hatte. Also es war auch sehr kompliziert.
Das war mörderisch. Ich habe mir extra für Ultima 7 habe ich mir ein 486er DXSX, oh, ich weiß es heute nicht mehr, gekauft. Und der war schon potent, aber das Problem war, dieses Scheißding überhaupt in den Speicher zu bekommen. Das hatte auch so einen eigenen Speichermanager, wenn ich mich richtig entsinne. Das war höchst kompliziert. Aber wenn es dann lief, das kann heute keiner nachvollziehen, der es damals nicht gespielt hat, weil ich finde es heute also fast schon augenkrebserregend. Also heute sind mir diese primitiveren Pixelgrafiken der früheren Teile viel hübscher vorkommend als dieses Ultima 7. Aber damals, das war der Hammer. Der ganze Bildschirm war ausgefüllt. Selbst die Texte wurden in dieser kaum leserlichen Schrift, wurden dann auf den Bildschirm, quasi auf die restliche Grafik drauf projiziert. Du hattest so einen schräg von oben Look. Und das war eine Art der Immersion. Also klar, es gab dann parallel natürlich auch schon die Dungeon Masters dieser Welt und alles. Die hatten natürlich nochmal eine ganz andere Immersion. Aber diese Art von Immersion in einem, sag ich mal, Party-Top-Down-Rollenspiel war einfach der Hammer. Es gab Wettereffekte, es gab Rauch, es gab die Anziehpuppen. Also du hast jetzt kein Inventar mehr, einfach dir zusammengeklickt. In Ultima 6 war so eine Zwischenlösung gewesen.
Genau, das ist dann bei dem Serpent-Altar sind dann diese Puppen dazu
ist es
gekommen.
Noch verbessert worden, genau. Aber du hattest ja schon in Ultima 7.1 hattest du quasi freie Container wie praktisch Windows-Fenster, die du auch frei ineinander stapeln konntest und frei auf dem Bildschirm platzieren. Und du hattest da den Eindruck, den du hast, wenn du Damenhandtaschen oder Männerrucksäcke durchwühlst, um irgendwas Konkretes zu finden. Du hast es nie gefunden, weil das alles so pixelgroße Schlüssel oder Steine oder Goldmünzen waren. Das Schwert versteckte sich hinter 3 Landkarten. Aber es war einfach, also es war wirklich ein Wahnsinn. Und das Spiel war gut. Es war jetzt zwar eigentlich, ja, also der Guardian, der dann als nächster Oberbösewicht kam und auch viele, viele Ultimas lang blieb, leider Gottes, hat mich nie so ganz überzeugt. Aber die Geschichte war klasse, weil es ging in Ultima 7.1 um einen Kult, der ganz schlimme Morde verübt hat und dem man so nach und nach auf die Spur gekommen ist. Wenn du da im Stall eine auch grafisch recht überzeugend für die damalige Zeit viel geteilte, ermordete Leiche gefunden hast, mit Blut im Eimer.
Man leistet dann ja tatsächlich so Detektivarbeit, ne? Man befragt dann alle Leute, was ist mit dem passiert und genau. Ja, und dieser Kult natürlich wurde da jetzt auch nochmal in dem Buch nochmal ausführlich beschrieben. Da war wohl tatsächlich Scientology das Vorbild.
Nein, das war mir auch nicht bekannt. Ja, das ist ja super.
Richard Garriott hat wohl eine Dokumentation darüber gesehen, hat gesagt, das ist eigentlich, so eine, also man sieht es, wenn man es weiß, ne, taucht das auch an vielen Stellen auf.
Also ganz tolles Spiel, über Add-ons und so weiter, da reicht die Zeit endgültig nicht. Ich fand aber auch toll Serpent Isle, das war dann quasi der zweite Teil, der inhaltlich ehrlich gesagt überhaupt nichts damit zu tun hatte, der sich aber dann zum ersten Mal seit Ultima 4 getraut hat, wieder von diesen 8 Tugenden wegzukommen und sowas Ähnliches in einer fremden Welt, eben der Schlangeninsel, aufgebaut hat. Und mir gefällt Ultima 7 2 vielleicht fast noch eine Idee besser als das insgesamt größere und epischere Ultima 7.1, weil es ein bisschen kompakter ist. Es gibt nur noch 3 große Städte, die sind aber auch schön ausgestaltet. Es gibt so ein paar Neuerungen, du hast es gerade schon erwähnt, die Anziehpuppen sind dazugekommen, die einfach auch besser aussahen als in Ultima 7. Habe ich auch sehr gerne gespielt, obwohl ich da so das Finale nicht mehr so super toll fand. Das fand ich so ein bisschen gestreckt am Ende da im hohen Norden und so. Du erinnerst dich vielleicht.
Und wir müssen vielleicht auch noch dazu sagen, also am Ende von Ultima 7 ist dann auch der Zeitpunkt gekommen, also 1992, wo EA dann Origin gekauft hat, ne? Für, ich glaube, $35 Millionen wurde das Unternehmen dann geschluckt. Und ab dann, das merkt man dem Serpent Isle Teil auch schon so ein bisschen an, weil er nicht ganz fertig geworden ist. Ich meine auch, es gibt irgendwie eine Insel, die man auf der Karte sieht, die ist dann irgendwie gar nicht mit ins Spiel gekommen und man hat so an einigen Stellen
gemerkt, dass da vielleicht hätte was kommen sollen.
Das Ende schon angesprochen. Ja. Also da gab es dann halt die Deadline von EA, die gesagt haben, also das muss jetzt unbedingt rauskommen. Es sollte eigentlich auch schon zu Weihnachten 92 rauskommen, aber das hat Origin schon nicht geschafft, den Termin, das wurde dann überzogen. Und ab dann beginnt sozusagen.
Ja, wobei, also Ultima 7, 2, Serpent Isle ist für mich noch eins der besten Ultimas, weil es mir einfach vom Spiel sehr gefallen hat. Was mir aber schon im Vorgänger nicht gefallen hatte, war das geänderte Kampfsystem, das jetzt im Prinzip ein, wie soll man es beschreiben, ein Action-Kampfsystem mit Zielvorgabe war. Konnte noch eingreifen, aber in der Regel hat man die anderen Partymitglieder kämpfen lassen, die sind dann selbst rumgerannt, haben selbst geschossen und das war eigentlich ein ziemliches Chaos und hat mir keinen rechten Spaß mehr gemacht.
Ja, man konnte so vorab einstellen, ob sie sich jetzt irgendwie eher defensiv oder offensiv verhalten sollen und dann ging eigentlich alles automatisch,
Dann würde ich sagen, Ultima 8, das Jump and Run, Ultima können wir wegen mir einfach mit der Jahreszahl nennen. Ich möchte auch nicht mit ehemaligen Tests dazu konfrontiert werden. Das war dann einfach, also das war völlig losgelöst. Das hat überhaupt nichts mehr mit Ultima zu tun. Der Avatar, der war noch erkennbar. Die Grafik war schön. Und heute weiß man gar nicht mehr, wie schlecht das damals spielbar war, weil es relativ schnell einen Patch gab, wo man gezielt springen konnte. Aber in der Vanilla-Version ist man dann dauernd ins Wasser gefallen und sofort ertrunken und so Blödsinn. Also
es war quasi nicht spielbar in der Version, die auf den Markt gekommen ist. Also wenn man heute jetzt irgendwie bei Good Old Games oder so sich das kauft, hat man schon die voll gepatchte Version.
Ja, aber selbst die, finde ich, ist es nicht toll. Also
in vielerlei Hinsicht, ja.
Also es war wirklich mehr ein Action-Adventure als ein Rollenspiel. Man hat wieder nur einen Einzelheld gehabt, aber die Grafik war für die damalige Zeit toll. Es gab ein bisschen Sprachausgabe.
Wenn wir gerade schon gelästert haben über die Karte in Ultima 7, bei Ultima 8 hatte die Karte eigentlich wirklich überhaupt gar nichts mehr zu tun mit der ganzen Spielwelt. Ja. Die hat einem wirklich null weitergeholfen. Also das war einfach nur Deko in der Verpackung.
Ja, also es war eine Travestie, dieses Ultima 8. Man muss aber auch dazu sagen, nicht nur hatte EA mittlerweile Origin gekauft, auch der Richard Garriott hatte sich wohl doch eher nicht mehr so wahnsinnig da reingesteigert. Er hatte ja am Anfang wirklich alles selbst programmiert, irgendwann hat er noch mitprogrammiert und ich glaube irgendwann, es gibt auch Industriemitglieder, die ihm eine gewisse Faulheit vorwerfen. er hat sich dann irgendwann doch zurückgezogen und er war dann bei Ultima 9 mehr so das Aushängeschild, dass Redakteuren wie mir mit seinem anknipsbaren Charisma, das ihm wirklich aus den Augen strömt, das ist eine Gabe, hat er dann halt das so vorgestellt, aber er hatte mit der eigentlichen Programmierung nicht so wahnsinnig viel zu tun. Dann gab es auch bei Ultima 9, das auch übrigens die längste Entwicklungszeit oder zumindest die längste Erscheinungsverzögerung im Vergleich zum Vorgänger hatte, der gesamten Serie, nämlich also 5 Jahre, hat es auch Producerwechsel gegeben. Der Ed Castillo, der von Westwood gekommen war, hat sich nicht mit Garrett verstanden. Und dann kam etwas raus, das abermals von gewissen Redakteuren, ja, weiß nicht, wer das gewesen sein soll, wirklich hoch gelobt auch bewertet wurde. Aber es war ein Technikfiasko, zumindest für alle, die nicht die richtige Grafikkarte hatten.
Ja, also auch wieder aus mehrerlei Gründen. Also Ultima 9, vielleicht da auch nochmal so ein bisschen Infos aus dem Through the Moon Gate Buch. Da ist es eigentlich sehr schön beschrieben, dass in die Zeit auch die Entwicklung von Ultima Online fiel, was ein Riesenhit war. Also man hatte, glaube ich, eine Beta-Version des Spiels erstellt. Und hat die dann verkauft für, ich glaube, $5. Und das haben sich, glaube ich, 30.000 Leute haben allein diese Beta-Version gekauft. Und dann hat man bei EA ganz schnell aus dem Ultima 9-Team die Leute abgezogen und in das Ultima Online-Team gepackt, um das möglichst schnell entstehen zu lassen. Und da hat Ultima 9 natürlich auch extrem drunter gelitten. Und das ist also noch mehr ein unfertiges Spiel geworden eigentlich als Ultima 8.
Ja, es ist wirklich frappierend und es sind auch ganz schlimme Sachen drin, also wo auch so der Geist, diese gemeinsame Designphilosophie, die sich doch bis auf Ultima 8 durch die Serie immer durchgezogen hat, plötzlich teils noch drin war, teils aber auch nur noch so behauptet wurde. Und gleichzeitig war es aber auch ein unglaublich ambitioniertes Spiel. Als zu einer Zeit, wo so Ego-Sicht oder auch Third-Person-Rollenspiele von zum Beispiel Bethesda, also so die Elder Scrolls-Reihe gab es dann auch schon, noch sehr einfache Welten dir präsentiert haben, hattest du dort eine dreidimensionale Welt. Es konnte regnen, wenn du unter irgendetwas, was halt Regen für gemeinhin ablenkt, also ein Dach oder irgendwas oder ein Felsvorsprung standest, hat es nicht da weiter durchgeregnet.
Ja, es ist, glaube ich, jeder Regentropfen ist einzeln.
Ja, hat zumindest Garrett auch mal behauptet. Aber also, da war echt sehr viel drin. Es hatte auch so Zelda-Anleihen, die ich sehr gut fand, indem sich die Spielwelt erst so nach und nach geöffnet hat. Es hatte ganz fantastische Momente. Zum Beispiel hast du irgendwann ein Schiff auch bekommen. Und dann bist du zum ersten Mal mit diesem Schiff in See gestochen und dann ist die Kamera weggezoomt und aus dem riesigen Schiff, das du quasi als Third-Person-Mensch betreten hattest, wurde dann im Prinzip deine Spielfigur. Also da wurde wirklich so auch 3D-Grafik wirklich genutzt, weil das wäre ja vorher völlig unmöglich gewesen, so einen Perspektiv- und Zoom-Wechsel quasi zu machen. Aber es war kein gutes Spiel. Die Dungeons waren teilweise fehlerhaft oder kaum zu lösen. Das Kampfsystem war kaputt. Also durch Fernkampf konntest du sehr leicht gewinnen und im Nahkampf bist du draufgegangen. Es war völlig unbalanciert. Ja, leider ein von mir damals viel zu hoch bewertetes Spiel in GameStar. Und leider kein rühmlicher Schluss für die Serie, denn es gab ja auch danach kein echtes Ultima mehr.
Das stimmt. Es war Ultima 10 noch in Produktion. Also es gibt so ein paar Screenshots und ein bisschen Coverart, glaube ich, auch schon. Aber das ist bis heute nicht entstanden. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass es noch mal fortgesetzt wird. Es gab Shroud of the Avatar, noch so ein Kickstarter-Projekt von Richard Garriott. Was wahrscheinlich am ehesten.
Aber auch da garantiere ich dir, Tobias, hat er keine Zeile programmiert und wahrscheinlich nur jedes Wochenende mal kurz Mails gecheckt. Das ist, finde ich, eine Riesenenttäuschung, das Shroud of the Avatar. Ja, und du hast gerade schon erwähnt, Ultima Underworld, dem war ja noch ein bisschen das Ultima übergestülpt worden, war trotzdem ein ganz fantastisches Spiel. Ultima Underworld 2 noch größer, noch innovativer. Also wir könnten jetzt noch ganze Podcasts füllen mit solchen Spin-Offs.
Zu
den Konsolenablegern oder auch zu diesen, wie hießen sie denn hier, The Savage Empire, zu den Ultima Adventures und dem
Martian Dreams, diese World of Ultima Serie.
Genau. Aber die Zeit reicht nicht. Aber es zeigt, glaube ich, schon, was der Garriott da mit seiner Version erschaffen hat. Und dann natürlich viele, viele Spiele, die sich auch einzelne oder auch mehrere oder auch fast alles von den Ultimas geliehen haben. Da kommen wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste. Aber auch das anfänglich erwähnte, wie wir ja zueinander gefunden haben, Nox Archaist ist ja wirklich ganz klar Ultima inspiriert. Und ja, als ich das gespielt habe, und ich hatte erst Sorgen, macht das mir noch Spaß und Ultima damals und dann Apple II Hardware-Emulierung und so weiter. Aber es ist im Prinzip ein Ultima 5, also auch so Grafik ist schlechter, ehrlich gesagt, als bei Ultima 5 aus meiner Sicht, aber mit Erkenntnissen im Spieldesign und mit vielen, vielen Details, die man sich damals, glaube ich, noch nicht vorstellen konnte. Und das macht dieses Nox Archaist für mich so fantastisch.
Ja, also wer vielleicht so dieses Ultima-Feeling sich holen möchte, dem würde ich das auch empfehlen, sich das mal anzugucken. Also es gibt zum Beispiel so ein In-Game-Tutorial, ne, was ja auch die Tastensteuerung ein bisschen erklärt. Also der Einstieg ist sehr viel leichter als jetzt in dem Original Ultima 1 bis 5. Ne?
Ja. Also mir macht das ganz großen Spaß, möchte ich jedem einfach mal kurz empfehlen, der so gerade so Ultima 4 und 5 vielleicht interessant findet. Ehrlich gesagt, ich finde dann doch die Originale, nennen wir sie mal so, insgesamt die besseren Spiele, auch so von der Story und ja, Art Design und so. Aber ich hatte doch viel, viel Spaß mit Nox Archaist. Und allein die Idee, dass 2021 ein neues Spiel erscheint für einen uralt Computer, das man auch problemlos spielen kann, einfach durch Installieren und Doppelklicken auf Mac-Computern und auf Windows-PCs. Also keine Angst, ihr müsst da keine Apple für haben. Das fasziniert mich einfach. Und du hast da ja mitgemacht als Beta-Tester und hattest ja bestimmt auch den ein oder anderen kleinen zumindest Einfluss aufs Spieldesign, vermute ich, oder?
Ja, also größtenteils so im Balancing, ne? Also dass dann irgendwann mal gesagt wurde, also man erreicht die nächste Erfahrungsstufe vielleicht ein bisschen zu leicht. Das heißt, das sind dann so Details, die dann letztendlich noch geändert wurden. Ne? Ja. Und ja, das war eine sehr interessante Erfahrung, ja. Und ja, das ist also eines der Spiele, die von Ultima inspiriert wurde. Aber ich denke, die Liste ist wahrscheinlich fast endlos. Wenn man guckt, man müsste fast fragen, welches Spiel wurde nicht irgendwie von einem Ultima-Teil inspiriert, weil halt so viele Neuerungen halt in den einzelnen Serienteilen aufgetaucht sind, die wir heute halt so als selbstverständlich anerkennen, dass es schon also eine extrem einflussreiche Spieleserie war, ne? Wenn nicht vielleicht sogar die einflussreichste.
Ja, soweit würde ich jetzt selbst als großer Fan nicht gehen, weil ehrlich gesagt, also ein Doom hatte größeren Einfluss, auch wenn Ultima Underworld 3D schon kannte, aber bei Doom konnte man Dämonen über den Haufen schießen und das hat auch auf seine Art in der Technik und in der Beliebtheit von Spielen unglaublich viel erreicht und da gibt's viele, aber ich finde schon auch, also im Rollenspielsektor, auch teilweise so im so Taktik-RPG-Sektor, haben sich auch die Japaner übrigens, die auch Ultima geliebt haben, doch einiges auch abgeschaut und dann auch weitergeführt teilweise. Aber wie gesagt, das sind Themen für viele weitere Podcasts irgendwann einmal. Was ich noch ganz gern machen würde, weil wir haben jetzt ja wirklich eine ganze Serie euch vorgestellt in diesem langen alten Spiel. Ich würde noch ganz kurz zu, keine Ahnung, 2, 3 Ultimas einfach noch Pressezitate vorlesen. Oder auch du hast, glaube ich, auch ein paar mitgebracht. Mit was fangen wir denn an?
Dann fange ich doch mal an mit der Happy Computer, Ausgabe Nummer 5 aus dem Jahr 86. Da schreibt Heinrich Lehnhardt zu Ultima 4, grafisch und spielerisch fallen viele Ähnlichkeiten zu Ultima 3 auf. Für knapp 200 Mark hätte man vielleicht etwas mehr inhaltliche Eigenständigkeit erwarten können. Aber wer bereits vom Ultima-Virus infiziert ist, wird von den neuen spielerischen Details und der komplexeren Handlung begeistert sein.
Ja, das ist doch, und das vom Lehnhardt, wo ich vorhin noch behauptete, der könnte Ultima nicht schätzen.
Das deckt sich doch mit dem, was wir gesagt haben.
Ja, und ich habe mir rausgesucht zu Ultima 5 einen Test aus dem Jahre 1989 aus einem Powerplay-Sonderheft, auch von Anatol Locker. Es ist aber nicht das Hauptheft gewesen, wo ich den Text quasi auswendig kannte. Das hier ist nur eine Seite, aber Anatol schreibt, Ultima ist eine Philosophie für sich. Nicht jeder findet sofort Zugang zu diesem Epos, aber wen's erwischt, der klebt für Monate am Computer. Auch nach wochenlangem Spielen entdecke ich neue spielerische Details und witzige Kleinigkeiten. Während andere Rollenspiele sich fast immer mit dem dumpfen Kill den bösen Obermotz beschäftigen, bietet Ultima kleine, spannende Episoden. Einziger Kritikpunkt, das Kampfsystem ist mir auf Dauer zu langatmig. Aber für den Rest donnernder Applaus. Und er gab auf MS-DOS 90% und für C64 89%. Naja, also das Kampfsystem fand ich ziemlich gut, lieber Anatol, aber das diskutieren wir ein anderes Mal aus. Hast du noch einen Test?
Ja, dann machen wir doch mal weiter mit der PC Player, Ausgabe Nummer 5 aus dem Jahre 94. Da schreibt ein gewisser Jörg Langer über Ultima 8. Als alter Ultima-Fan war ich ziemlich auf die 8. Episode der Serie gespannt. Würde das Spiel auch den x-ten Aufguss der im Grunde immer gleichen Idee unbeschadet überstehen? Das fertige Produkt kann aber überzeugen. Es fehlen einige liebgewonnene Details wie Tag- und Nachtzyklus, Witterung, verschiedene Währungssysteme, Partymitglieder und vor allem die weitgehende Ungebundenheit an eine bestimmte Handlungsabfolge.
Darf ich kurz einhaken? Also es fehlte genau genommen alles.
Pagan stellt mit Sicherheit kein reinrassiges Ultima mehr dar. Es ist aber eine Weiterentwicklung und kein Aufguss oder gar Rückschritt. Insgesamt hat mir das Spiel bei aller Kritik im Detail sehr gut gefallen. Und es steht 89 von 100 Punkten am Ende.
Okay, ja, also ich habe mich schon von diesem Test mehrmals distanziert. Ich war jung, ich war in meinem ersten vollen Monat bei PC Player. Keiner hat mir irgendwie Grenzen gesetzt von den Chefredakteuren Schneider und Lehnhardt. Da konnte halt auch mal sowas passieren. Ich entschuldige mich dafür, aber also nach Ultima 2 oder vielleicht sogar noch vor Ultima 2 ist, glaube ich, der 8. Teil wirklich der schlechteste, um es einfach nochmal für alle Zeiten zu sagen.
Jetzt müssen wir am Ende auch nochmal klären, was ist denn dein Lieblings-Ultima?
Ja, ich habe es, glaube ich, schon gesagt, Ultima 5, knapp vor Ultima 7. Und bei dir?
Ich glaube, ich würde jetzt aufgrund meiner vielleicht etwas verqueren Historie mit den Ultima-Spielen tatsächlich Ultima 1 wählen, weil das für mich einfach so faszinierend ist, was da schon für ja, Aspekte schon drin sind. Denn du hast es ja in deinem Testbericht jetzt auch gerade nochmal geschrieben, es ist ja im Prinzip, ist ja jedes Ultima-Spiel schon immer wieder ein neuer Aufguss der gleichen Idee. Ne? Und die war eigentlich in Ultima 1 schon drin. Also es ist schon faszinierend, was in dem ersten Teil schon alles an Ideen eigentlich drin ist, so für das Computer-Rollenspiel an sich.
Ja, nochmal vielen Dank an dich, Tobias Hübner, übrigens im Internet zu finden als Medienistik und auch auf YouTube vertreten mit schönen Basteleien zum Raspberry Pi. Vielen Dank, dass du deine Apple II und deine Ultima-Erfahrungen heute mit uns geteilt hast.
Es war mir eine Ehre.
Und da wir uns ja immer beim Spieleveteran-Podcast mit einem, Singen kann man sich nennen, Tschüss verabschieden, haben wir heute eine ganz besondere Performance für euch, nämlich einige Takte aus dem, ich glaube, das Ultima 5 stammenden Lied Stones.
Tschüss. Die müden Recken schlagen ihr Lager auf, denn Spieleveteranen-Podcast 225 geht zu Ende. Und da bedanken wir uns ganz herzlich bei Tobias Hübner für seinen Gastauftritt. Nächste Woche steht bei uns die traditionelle Zeitschriften-Zeitreise an. Und traditionell grüßen wir natürlich all unsere Unterstützer. Vielen Dank, dass ihr den Spieleveteranen-Podcast am Laufen haltet. Und die Mäzenbäcker, die sind uns wie immer einen namentlichen Gruß wert. Hallo an Alexander Schulz, Andreas Wander, Christian Kuhlheim, Christian Timmer, Gronk, Heinrich von Weilnau, Champa, Lüder Görtmüller, Marc-Alexander Grundke, Mario Stritzelberger, Markus Werner, Pascal Turin, Peter Verdi, Sören Stoneman, Tobias Navarra und Whitebat. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.